Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Folge 246. Wir sprechen in einer Kollegenrunde aus dem Berliner Hauptstadtstudio, das heißt der Institution Berliner Hauptstadtstudio plus Brüssel, mit tatsächlich mir selbst physisch im Hauptstadtstudio Gudula Geuter. Und mit dabei in Berlin ist
Stefan Detjen, hallo.
Und ein Kollege, vielfach bekannt aus dem Politik-Podcast, als Mitglied des Hauptstadtstudios, unter anderem für Verteidigungspolitik, jetzt in ganz neuer Rolle, Klaus.
Ja, Klaus Remme hier, hallo. Grüß dich, Gudula, grüß dich, Stefan. Und wenn ich dich, Gudula, sehe mit diesem Paneel, diesem Holzpaneel da im Hintergrund, dann kommt fast etwas wie Wehmut auf, muss ich sagen. In der Tat, ich bin seit 2 Wochen hier. Heute, der erste, ist offiziell mein erster Arbeitstag als Korrespondent. Bin seit 2 Wochen hier und habe das, über das wir reden, in dieser Zwischenzeit beim Kisten auspacken und eingewöhnen und arrangieren und was alles dazugehört zwischen Behördengängen, meistens dann am Fernseher mitbekommen.
Und da zeigt sich doch gleich, dass du uns erhalten bleibst, auch in der Runde, und wir auch viele gemeinsame Themen zu besprechen haben.
Während sich Stefan bekanntlich um die Außenpolitik kümmert und ich sowohl um die Grünen, was hier möglicherweise eine Rolle spielen wird, als auch am Wochenende Dienst hatte und deshalb aus der Nähe dieses erstaunliche Wochenende mitbekommen habe, über das wir sprechen wollen, Zeitenwende an einem Wochenende, mit dem Thema der Kehrtwenden der Bundesregierung nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Beginnen wir doch mal mit dem Blick auf den Sonntag und die Regierungserklärung, von der es einen Ton gab, den wir gar nicht einspielen müssen, weil er so oft in allen Berichten gespielt wurde, nämlich den von Olaf Scholz, wo er von einer Zeitenwende spricht. Stefan, Klaus, was verbindet ihr mit dem Begriff Zeitenwende?
Ja, ich habe am Sonntag, als ich da im Bundestag war und das wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und ergreifend war, auch von einer historischen Sitzung gesprochen. Ich habe seitdem viel über den Begriff der Zeitenwende nachgedacht und denke, eine Zeitenwende, eine ganz biografische Schicksalswende, ist es vor allen Dingen natürlich für die Menschen in der Ukraine, das dürfen wir nicht vergessen. Für die ist das eine Wende im Leben. Politisch, aber da können wir vielleicht gleich drüber sprechen, habe ich den Eindruck, in Deutschland ist die wirkliche Zeitenwende eigentlich früher gewesen. Da muss man wahrscheinlich bis 98 zurückgehen. Erster Kriegseinsatz der Bundeswehr in Serbien, auch von einem sozialdemokratischen Kanzler und damals einem grünen Außenminister besprochen. Und ich glaube, wir erinnern uns eher daran, dass diese Zeitenwende schon gewesen ist, die wir vielleicht zu lange vergessen haben. Und eine Kehrtwende ist es auf alle Fälle für die Politik dieser Bundesregierung.
Klaus, was dachtest du dir bei dem Begriff Zeitenwende?
Also zuerst habe ich gedacht, das ist ein Wort so ähnlich wie das Wort, nicht ganz so, eine Ähnlichkeit mit dem Wort historisch, ein Wort, das so lange gedroschen wird, bis es annähernd aussagelos ist, bis es einfach an Wirkmächtigkeit verliert. Das haben wir bei Zeitenwende noch nicht. Und dann habe ich gedacht, dass Olaf Scholz dann im Rückblick auf die Rede dieses Wort möglicherweise auch brauchte als Rückendeckung für das, was er angekündigt hat, was ja nun zu großen Teilen auch Aufkündigung von Positionen seiner eigenen Partei war. Und was das Wort an sich und für mich bedeutet, da würde ich persönlich die Schwelle sehr, sehr hoch hängen und eigentlich in meinem Berufsleben zumindest nur 2 Ereignisse nennen, was für mich diesen Begriff rechtfertigt, und zwar ist das der Mauerfall und 9/11.
Und der Sonntag, noch gerade an Klaus gefragt?
Du meinst, wie ich den Sonntag erlebt habe?
Wenn du sagst, es gibt nur 2 Punkte, wo du dieses Wort für gerechtfertigt hältst, hältst du es im Moment für gerechtfertigt?
Ja, absolut. Also das war der Rückblick auf das, was vor dem Sonntag war. Der Sonntag selbst ist für mich klar, ganz klar eine Zäsur, ganz wichtig. Natürlich hat Stefan recht, dass das für die Menschen in der Ukraine aus völlig anderer Nähe eine Katastrophe ist. Es ist neben der Zeitenwende eine Katastrophe vor allem für diese Menschen. Für uns ist es noch lange nicht ausgemacht, dass dies hier eine katastrophale Zeitenwende ist, sondern sie bedeutet aus meiner Sicht ebenso gut im Moment noch, trotz der Bilder, die wir sehen, eine Chance.
Und mir ging es erstmal auch so mit dem Begriff der Zeitenwende, dass ich dachte, das Wort könnte für das, was passiert im Bundestag, zu groß sein. Und wenn man dann aber gesehen hat, wie viele Bereiche auch des Handelns, der Politik und des Lebens betroffen sind. Klima und Energie, Flüchtlinge und dann natürlich der ganze Bereich der Sicherheit. Und es sind sehr viel mehr Bereiche, die in den kommenden Jahren betroffen sein werden. Dann erklärt sich auch dieses große Wort. Und damit ist auch schon angerissen, dass wir natürlich das nicht besprechen können hier und das auch gar nicht vorhaben, dass wir uns über Klima und Energie, dann auch möglicherweise über Fragen der Cybersicherheit, die auch eine Rolle spielen und vieles andere mehr nochmal getrennt auseinandersetzen werden und dass jetzt erstmal die allgemeine Genese und vor allem eben die Sicherheitspolitik im Vordergrund steht.
Ich wollte noch mal eins dazu sagen, zu diesem Rückblick auf das Jahr 98, 99, den ich eben erwähnt habe und den ich so frappierend finde in den Zeiten. Weil wenn man sich das nochmal vor Augen führt, was damals passiert ist, eine Bundesregierung damals auch ganz am Anfang, in den ersten Monaten ihrer Amtszeit, die dann einen Beschluss exekutiert mit der Teilnahme deutscher Soldaten an den Luftangriffen auf Serbien, den der Bundestag im Oktober 1998 freigegeben hat, der damals schon abgewählte und noch nicht neu konstituierte alte Bundestag. Also auch damals fiel diese historische Entscheidung, wenn man so will, jedenfalls aus innenpolitischer Sicht auch eine Zeitenwende, fiel in eine Zeit eines Regierungswechsels, auch damals eben zum ersten Mal diese rot-grüne Regierungsbeteiligung, das rot-grüne Projekt. Und es hat dann sicher auch gezeigt, wie alles, was sich eine Regierung vorher vorgenommen hat, vollkommen überlagert wird von einer neuen historischen Situation, in die man hineingeworfen wird. Und das fand ich so frappierend, dass diese Regierung, die wir jetzt beobachtet haben, in ihren ersten Wochen, in ihren ersten Monaten, innerhalb von Wochen, Tagen und am Schluss verdichtet sich das dann auf Entscheidungen von Stunden, in einen völlig neuen Zustand hineinversetzt wird. Und das, finde ich, war am Sonntag dann wiederum so greifbar im Bundestag, wenn man gesehen hat, wie überwältigt, erstaunt, überrascht da viele von denen waren, die dem Bundeskanzler zugehört haben.
Klaus? Ich kann das eigentlich noch verstärken, denn es gab natürlich Stimmen, die im Wahlkampf gesagt haben, passt auf, die Grünen kommen wieder in Regierungsverantwortung, möglicherweise wird es Herausforderungen geben, die vergleichbar sind mit denen auf dem Balkan beim Amtsantritt von Joschka Fischer als Außenminister. Ihr erinnert euch, ich war Ende April mit Robert Habeck in der Ukraine und wir waren an den Stellen. Wir waren in Mariupol, wir waren an der sogenannten Kontaktlinie. Damals schon war es eine Front, heute ist es Kampfgebiet. Habeck hat sich damals ja für Waffenlieferungen ausgesprochen, ist dafür in seiner Partei auf massiven Widerstand gestoßen. Aber schon damals haben wir darüber geredet, dass es möglicherweise zu einer Situation kommt, in der die Grünen erneut vor dieser Kluft zwischen Realität, physischen Realpolitik stehen und den eigenen Ansprüchen, so wie in Parteiprogrammen formuliert.
Und das bezog sich damals auf den Punkt der Waffenlieferungen. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, ist in der aktuellen Situation das der weniger umstrittene Punkt in der grünen Fraktion. Ganz anders könnte es aussehen mit der Frage der Erhöhung des Wehretats. Wir waren nicht alle im Bundestag, aber wir haben alle die Übertragung gesehen und nochmal nachgesehen später, wie die SPD und wie auch die Grünen, wie die CDU reagiert haben auf diese Ankündigung. Stefan, du warst da dabei, schilder das doch nochmal.
Ja, ich war vor dem Bundestag. Wir haben da so eine Sprechstelle, die wir in solchen Fällen benutzen, wo wir aus dem Bundestag reportieren. Und da haben wir auch keinen direkten Blick in den Plenarsaal, sodass wir das auch über Bildschirme dann rekonstruieren müssen. Aber man bekommt natürlich da im Bundestag vorher und nachher, wenn die Abgeordneten dann auch wieder rauskommen, kriegt man viel von den Stimmungen mit. Und was man in der Tat, das kann sich jeder anschauen, auch auf den Bildaufzeichnungen bei Phoenix, in der Mediathek des Deutschen Bundestages nach etwa 25 Minuten seiner Regierungserklärung, als Olaf Scholz dann zu diesem Punkt kommt, zu dieser Ankündigung, ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr aufzulegen und ab dem nächsten Jahr, das 2%-Ziel der NATO zu erreichen. Er hat nicht nur gesagt, wir erreichen dann das 2%-Ziel, sondern wir werden 2% und mehr für die Bundeswehr ausgeben. Da ist das dann interessant, wie die Reaktionen sind. Es gibt zweimal Applaus, einmal nach der Ankündigung des Sondervermögens, dann hörbaren Jubel, offenbar aus der Unionsfraktion, als er die 2% und mehr ankündigt. Und man kann dann sehen, wie dann in den hinteren Reihen Unionsabgeordnete und FDP-Abgeordnete aufstehen und dem Bundeskanzler stehend applaudieren. Während man deutlich sehen kann, wie in den Fraktionen der SPD und der Grünen, ja, wie immer man das interpretieren will, wir haben ja auch schon in unserer Redaktionskonferenz darüber gesprochen, Verwirrung herrscht, man sieht, wie jemand die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, man sieht, wie als die Union und die FDP Teile der SPD applaudieren, bei den Grünen kaum Applaus kommt und das ist nach meiner Beobachtung gerade an der Stelle gewesen, als dieses 2%-Ziel, diese 2% Rüstungsausgaben angesprochen werden, die ja nun wirklich über so viele Jahre eine der Trennungslinien in der Politik waren. Da ist immer wieder drüber gestritten worden. Du hast das als Beobachter für die Verteidigungspolitik gesehen, Klaus, wie schwierig das war, in der Großen Koalition da immer wieder zusammenzukommen und was für ein schwieriges Thema das für die SPD gewesen ist und jetzt offenkundig ist für die Grünen und ist für die weiter sicherlich sein wird. Ich glaube, da werden wir noch einiges erleben, auch an Diskussionen, die da jetzt erst in den kommenden Tagen und Wochen aufbrechen werden.
Na, ich fand als Zuschauer, dass man die Erregung sehr gut an dem Hin- und Hergerutsche der Abgeordneten erkennen kann. Also diese Stühle, auf denen sie da im Plenum sitzen, die sind ja entlang von Schienen montiert, sodass es dem Abgeordneten, der echauffiert ist, ein leichtes ist, nach vorne und hinten, nicht so sehr in die Seite, aber nach vorne und hinten zu rutschen. Und das fiel mir auf, dass da plötzlich ein heftiges Geschiebe anfing und das Köpfedrehen nach vorne und nach hinten, das ich so gedeutet habe. Wie wusstet ihr das? Wart ihr im Bilde? Was ist das? Denn in der Tat, gerade dieser Begriff 2%, da geht es ja nicht so sehr um die Höhe der Verteidigungsausgaben, sondern um das Kriterium, also das Bemessen am Bruttosozialprodukt, das immer wieder als unsinnig bezeichnet wurde, weil es eben gerade dazu führt, dass wenn das Bruttosozialprodukt schrumpft, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Phase, man plötzlich, ohne dass auch nur ein zusätzliches Gewehr davon gekauft würde, besser dasteht im Vergleich und plötzlich sagt, oh, schau mal hier, in Prozenten am Bruttosozialprodukt stehen wir plötzlich gar nicht so schlecht da und das wird als politischer Erfolg gefeiert. Das, fand ich, wurde immer zu Recht kritisiert. Aber hier haben wir es ja jetzt mit einer Verbindung zu tun, also einer massiven, substanziellen Erhöhung an Volumen für die Bundeswehr und gleichzeitig der Wiederaufnahme dieses Kriteriums durch den Bundeskanzler.
Dieses 2%-Ziel haben die Grünen, und wir haben jetzt andere Zeiten, aber haben die Grünen in ihrem Wahlprogramm explizit in der Form, wie du es sagst, Klaus, ja abgelehnt. Nämlich ja, in der Form, dass es automatisch, ohne dass man es koppeln würde, an die Bedarfe umgesetzt wird. Und da sind jetzt aber die Messen auch noch nicht gelesen. Das war erstmal die Ansage eines Kanzlers, der natürlich eine breite Mehrheit an sich der Fraktionen hinter sich hat, aber beschließen muss noch das Parlament. Und wir haben ja jetzt auch die ersten Äußerungen dazu, die nicht ganz empört und laut sind und das nicht wiedergeben. Ich habe nur Frau Künast gesehen, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, aber immerhin, es war eine Unruhe und es war spürbar, dass da Leute überrumpelt sind. Und Ricarda Lang, die grüne Co-Vorsitzende, hat gestern Nachmittag gesagt, wir sind für eine bessere Ausstattung der Bundeswehr. Was das am Ende bedeutet, darüber müssen wir noch reden und das wird am Ende das Parlament beschließen. dann haben wir Aussagen zu einer nötigen Reform des Beschaffungswesens. Dann haben wir Aussagen darüber, dass man sich ganz genau wird angucken müssen, wofür das Geld ausgegeben wird. Auch nochmal stellvertretend für auch andere, Ricarda Lang, man soll nicht nur mehr Geld in Strukturen pumpen, sondern eben das Beschaffungswesen reformieren. Wir sind gespannt auf die Vorschläge der Bundesverteidigungsministerin. Also da kommt schon auch ein Parlament zum Tragen, das den Anspruch mitzugestalten noch lange nicht aufgegeben hat.
Ja, ich glaube, man muss eben auch nochmal rekonstruieren, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Und da kennen wir auch noch nicht alle Details. Aber was wir wissen ist, dass es nun wirklich eine ungewöhnliche exekutive Entscheidung war, die ja nicht in einer Kabinettssitzung beschlossen wurde. Es gab keinen Koalitionsausschuss für diesen fundamentalen Wechsel der Politik dieser Koalition, sondern es hat einzelne Gespräche gegeben. Ich glaube, dass zur Dramaturgie, die auf diesen Sonntag hinführt, natürlich auch die internationalen Gespräche führen, die der Bundeskanzler geführt hat, die die Außenministerin geführt hat. Es hat noch am Samstag ein Besuch des polnischen Premierministers und des litauischen Präsidenten bei Scholz gegeben. Man kann sich ausmalen, was dem gesagt wurde, nachdem wir wissen, welche Erwartungen immer wieder gerade aus Osteuropa an die Bundesregierung formuliert worden sind.
Und nachdem Morawiecki auch sich vor diesem Treffen in einer Vehemenz vor die Kameras gestellt hat, nochmal die 5000 Helme erwähnt hat und dann auf Deutsch gesagt hat, das ist ein Witz, das muss ein Witz sein, also wirklich mit der Ansage, hier muss nochmal was passieren, wirklich auch in dieses Treffen mit Olaf Scholz reingegangen ist.
Ja, nach meiner Beobachtung hat es da einen konzertierten Druck auf die Bundesregierung gegeben. Die Bündnispartner im Westen haben sich abgesprochen, die haben ja auch alle mit Washington telefoniert. Und dieser Eindruck, dass Deutschland da in seiner Sonderrolle verharrt, dass Deutschland da nicht die Beiträge leistet, die man von Deutschland erwartet, dass man da ein Problem hat, auch diese neue Regierung auf Kurs zu bringen, das hat sich immer mehr verdichtet. Und ich glaube, dass der Kanzler auf alle Fälle unter dem Eindruck dieses Drucks stand, der eben auch nicht nachgelassen hat nach seiner Ankündigung, Nord Stream 2 zu stoppen. Das ist ja eine lange Vorgeschichte, die dahin geführt hat. Und dann kommt es bis in die Nacht vor dem Sonntag zur Ausarbeitung dieser Regierungserklärung. Es ist klar, es gab einzelne Hinweise. Es gab zum Beispiel einen ungewöhnlichen Auftritt von Finanzminister Lindner in der Sendung Maischberger, wo Maischberger das Interview an sich schon beenden will und Lindner dann sagt, halt, wir müssen noch über die Bundeswehr reden und dann klar wird, dass er sich mit diesem Thema beschäftigt, nicht nur finanzielle Ausstattung, sondern er erwähnt auch gleich, da müssen Strukturen angepasst werden, was darauf hindeutet, was da eigentlich jetzt alles passieren muss, um diese Reform, Aufrüstung, Aufstockung der Bundeswehr dann in die Realität umzusetzen. Denn das ist eine riesige Herausforderung, das jetzt alles auszugeben. Da können wir vielleicht auch noch gleich drüber reden.
Ich würde dich ganz gern fragen, weil du ja mit ihm, mit Scholz auch in Washington warst, Stefan, nehmen wir hier als Auslöser dessen, was wir Zeitenwende nennen und was Scholz Zeitenwende nennt, den 24. und die Angriffe, den Kriegsbeginn, wenn man es so will, und die Zeit vor 2014 als eine Art Vorlauf, nicht ohne Gewalttätigkeiten, nicht ohne Tote, aber immerhin den offenen Konflikt am 24. als Auslöser? Oder kannst du dir vorstellen, dass, sagen wir mal, Koordinaten dieses Kurswechsels bereits in Washington mit Biden besprochen wurden?
Nein, ich glaube nicht, dass das so besprochen worden ist, sondern ich habe Scholz auf den verschiedenen Reisen, auf denen ich ihn begleiten konnte, in ganz unterschiedlichen Verfassungen und Gemütszuständen erlebt. Da war die Washington-Reise, die, glaube ich, für ihn schwierig gewesen ist. Diese Szene im Weißen Haus, als er da neben Biden steht, zum Unverständnis aller, das Wort Nord Stream nicht in den Mund nimmt, der amerikanische Präsident neben ihm steht und sagt, gegebenenfalls werde ich das beenden. Das war eine schwierige Reise für Scholz und ich habe ihn auch danach so erlebt, dass ihm das anzumerken war. Dann kam die Reisestaffel Kiew und Moskau, wo Scholz eigentlich noch beflügelt war von der Hoffnung, dass er diplomatisch was bewegen kann, nicht die Krise lösen kann, aber ja, dass er die diplomatischen Kanäle wirklich öffnen kann, darauf hat er immer wieder rekurriert, indem er von Selenskyj dieses Zugeständnis mitbringt, die Gesetzentwürfe für die Wahlen im Donbass mitzubringen und die Verfassungsänderung. Das war ein ganz vages Zugeständnis, aber er hatte offenkundig die Hoffnung, dass sich da diplomatisch noch was erreichen lässt. Und er hat, wir haben das auch hier im Politikpodcast ja geschildert, ich glaube, er hat Putin auch die Drohungen, die Putin ihm gegenüber unüberhörbar ausgesprochen hat, unterschätzt, oder sie waren jedenfalls überlagert von der Hoffnung, dass er es mit jemandem zu tun hat, der sich doch auf die Diplomatie einlässt. Und insofern, glaube ich, war dieser Angriff dann am 24. War ein Realitätsschock für die Bundesregierung, und da begann dann der wirkliche Kursschwenk.
So, und das ist die Vorgeschichte. Dann, Stefan, hast du ja auch schon gesagt, es gab eine öffentliche Diskussion, es gab die Hinweise darauf, dass da etwas passiert. Und dann sagte Kevin Kühnert heute im Morgenmagazin, habe die Meinungsbildung tatsächlich erst Samstagabend stattgefunden. Da kennen wir jetzt die Details nicht. Ich fand einen Hinweis in der Süddeutschen Zeitung interessant, die nochmal darauf hinweist, dass es eine solche Überlegung für eine solche Konstruktion über ein Sondervermögen offenbar schon im Haus des früheren Finanzministers von Angela Merkel gegeben habe, der nun Olaf Scholz hieß. Und ganz offenbar gab es auch in der Frage eine enge Abstimmung zwischen Scholz und Christian Lindner. Wie genau alle anderen einbezogen wurden, wissen wir nicht. Insbesondere die Frage, da gibt es unterschiedliche Aussagen dazu, ob die Höhe, wie breit die abgestimmt war. Aber zumindest Kevin Kühnert, das ist eben jemand, der das offen angesprochen hat heute, sagt, tatsächlich haben wir das erst am Sonntag erfahren. Das heißt auch nicht in den vorherigen Fraktionssitzungen. Und er fügt eben auch noch einmal hinzu, zum einen sagt er zum Sondervermögen, das wird möglicherweise passieren. Und sagt dann auch dazu, auch bei der Umsetzung könne das Parlament ja dann nochmal Parlamentsvorbehalte einbauen für die konkrete Verwendung des Geldes.
Ja, man muss ja sagen, diese Sondervermögenskonstruktionen, die sind nicht ganz einfach. Es gibt einen anlaufenden Streit vor dem Bundesverfassungsgericht auch. Da geht es um das Sondervermögen Energie und Klima, das gebildet werden soll, wo es um eine andere Ausgangskonstellation gibt, weil da ja auch Gelder aus den Corona-Fonds rein überführt werden sollen. Jedenfalls die Regierung hat erkannt, dass das verfassungsrechtlich abgesichert werden soll. Man muss das verfassungsrechtlich wasserdicht machen. Und man hat ja auch erkannt, dass das natürlich ein Generationenprojekt ist, das über die Amtszeit dieser Regierung hinaus halten soll. Aber damit, mit der Ankündigung, das wird im Grundgesetz verankert, ist natürlich auch die Einbindung der Opposition und des Bundesrates dann erforderlich. Man braucht die Zweidrittelmehrheit, und das ist ja auch in der Debatte sofort deutlich geworden, dass damit dann die ganze Breite der Politikfelder bis hin zur Energiepolitik, bis hin zur Klimapolitik mit diesem Thema verknüpft worden sind. Wir müssen, das würde mich interessieren, weil wir den Klaus dabei haben, vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, was das bedeutet. Also die Ankündigung, in diesem Jahr 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr bereitzustellen, fordert ja das gesamte Beschaffungswesen in einem Maße heraus, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und ich ahne nur, ich habe in Erinnerung, was wir erlebt haben, als es etwa darum ging, neues Gewehr für die Bundeswehr zu beschaffen, mit Ausschreibungsverfahren, Rechtsstreitigkeiten, die, glaube ich, bis heute noch nicht abgeschlossen sind. Wir sehen, wie schwierig das ist, das neue Kampfflugzeug für die Bundeswehr oder die europäischen Partner zu beschaffen, ja. FCAS, dieses Combat Air System, wo es auch um Drohnen und Verbindung von verschiedenen Kampftechniken gehen soll. Dann spielt das Thema nukleare Teilhabe eine Rolle, wenn man darüber spricht, über die Anschaffung dieses Flugzeuges, die Notwendigkeit, Waffen zu lizenzieren durch die Amerikaner, die dann im Falle eines Falles, wo dann die Bundeswehr im Rahmen der nuklearen Teilhabe auch Atomwaffen transportieren, verschießen soll. Erzähl uns, was das für eine Herausforderung ist und was du aus deiner Erfahrung darüber weißt.
Ja, das ist offenbar eine gewaltige Herausforderung, denn zu all den großen Themen, die du gerade genannt hast, kommen dann ja die kleinen Dinge. Die warmen Socken, die Schutzwesten, die Helme, die Nachtsichtgeräte. Kleine Dinge, von denen man annehmen sollte, dass eine Bundeswehr sie ausreichend zur Verfügung hat, offenbar immer noch nicht im Bestand hat für die Soldaten und im Falle von internationalen Einsätzen, wenn es gilt, auch im NATO-Vergleich zu bestehen, diese Dinge zusammengeklaubt werden müssen aus Einheiten der Bundeswehr, die dann eben dort fehlen für eine gewisse Zeit lang. Was mich wundert, ist, das ist ja eine Wiederauflage, gerade die Neuorientierung des Beschaffungswesens. Das haben wir zu Beginn der Amtszeit von Ursula von der Leyen gehört, die Ende 2013 ihr Amt angetreten hat. Und ich musste eben an sie denken, weil ich sie durch zwei Glasscheiben auf einem Fernsehmonitor im Europäischen Parlament sprechen höre. Jemand, der wortgleich im Prinzip den Zustand der Bundeswehr Anfang 2014 beklagt hat und gesagt hat, wir müssen für eine Trendwende sorgen. Trendwende Finanzen, ein Riesenthema. Und sie hat es geschafft. Damals war der Verteidigungshaushalt bei 32 Milliarden Euro. Heute ist er bei knapp 50 Milliarden Euro. Ich finde, diejenigen, die sagen, Geld löst hier nicht automatisch alle Probleme, können mit Recht auf diesen Trend hinweisen und sagen, wenn wir hier nach 7 Jahren immer noch über Socken reden, dann haben wir ein echtes Problem, das nicht mit zusätzlichen 100 Milliarden einfach so gelöst werden kann, sondern dann gibt es strukturelle Probleme, die hat ja auch niemand abgestritten. Ich muss hier wirklich etwas ausholen, wenn wir bedenken, was da alles dranhängt. Von der Leyen holte sich die Berater von außen, Katrin Suder als diejenige, die das als Staatssekretärin neu organisieren sollte. Das Ergebnis war ein Untersuchungsausschuss, der mehr Probleme schaffte, als offensichtlich gelöst hat, wenn man auf den heutigen Zustand blickt. Amtswechsel, Kramp-Karrenbauer, die gleichen Klagen wieder, Lamprecht, die gleichen Klagen, Werbeauftragte Bartels, der gleiche Katalog an Missständen, den Eva Högel ein paar Jahre später vorgelegt hat. Und das, obwohl Jahr für Jahr der Verteidigungshaushalt einer der am stärksten wachsenden Haushalte war. Insofern sollte man die Erwartungen an die 100 Milliarden meiner Ansicht nach, zumindest was den substanziellen Zustand der Bundeswehr und ihre Verbesserungen angeht, niedriger hängen.
Ich erinnere mich auch gut dran, wie von der Leyen damals angefangen hat, dieses Thema aufgegriffen hat und ja erstmal auch Leute entlassen hat, also den Rüstungsstaatssekretär Bemelmanns, damals zwei Abteilungsleiter für Haushalt und Rüstung, die zuständigen Leute, hat von der Leyen gleich kurz nach ihrem Amtsantritt rausgeschmissen. Und wenn die das geschildert hat, dann waren das Schilderungen, als sei sie da auf einen undurchdringlichen Sumpf gestoßen in diesem schwierigen Beschaffungswesen. Und ich glaube, das hat alle Verteidigungsminister herausgefordert. Und das wird jetzt natürlich der große Test für die jetzige Verteidigungsministerin Christine Lamprecht, die einen schwierigen Start hatte, das muss man auch dazu sagen. Der Amtswechsel ist schwierig gewesen, sie hat sich da unbeliebt gemacht. Annegret Kramp-Karrenbauer ist nicht zur Amtseinführung gegangen, weil auch Christine Lamprecht erstmal einen Staatssekretär auf ziemlich rüde Art und Weise entlassen hat. Und auch nach dem, was ich in den letzten Tagen aus der Bundeswehr hören konnte, ist das kein einfaches Verhältnis an dieser Stelle. Also auch das vielleicht als Fußnote noch eine Herausforderung für diese neue Regierung.
Aber all diese Verteidigungsministerinnen hatten es mit einem Finanzminister Olaf Scholz zu tun, der sich nicht dem 2%-Ziel verpflichtet fühlte. Der hat dieses Ziel sehr skeptisch gesehen und hat immer während jeder Steigerung von Budgetjahr zu Budgetjahr gesagt, naja, die Bundeswehr, die hat doch jetzt in den letzten Jahren schon viel bekommen und sie wird ja auch wieder mehr kriegen. Aber die Experten haben immer darauf hingewiesen, in der mittelfristigen Finanzplanung war nicht abzusehen, dass wir das 2%-Ziel jemals erreichen würden. Und selbst die 1,5%, zu denen sich Angela Merkel dann verpflichtet hat öffentlich, ein Eiertanz wurden, wo immer wieder gefragt wurde, na, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht?
Und ja, auch jetzt haben wir eben die Notwendigkeit einer politischen Umsetzung. Wir haben diesmal offenbar einen Finanzminister, der das so mitträgt. Aber wir haben eben auch weiterhin ein Parlament. Wir haben Skeptiker im linken Teil der SPD. Wir haben Aussagen von Agnieszka Brugger, von Max Lux, von Ricarda Lang, dass Sicherheit mehr als militärische Sicherheit ist. Das bezieht sich wohl auch nochmal auf die Frage, ob nicht doch auch die Entwicklungspolitik mit da drin sein soll, was es bisher nach ausdrücklicher Aussage Aussage nicht sein soll in diesem Topf. Und wir haben, Stefan, du hast es angesprochen, die Opposition, vor allem die größte Oppositionsfraktion, die CDU-CSU, bei der Friedrich Merz, der Fraktionsvorsitzende, ganz klar angekündigt hat, er will mitsprechen. Und er hat nicht gesagt, wo er mitsprechen will. Das heißt, welchen Preis die Bundestagszustimmung vom Sondervermögen für den gesamten Haushalt möglicherweise haben wird. Möglicherweise auch für Fragen der Energiesicherheit. Das könnte also nochmal über die konkrete Verwendung der militärischen Mittel hinausgehen. Das heißt, das wird noch ein ziemlich langer Weg in einem Verfahren, das eben im Moment ausgesprochen exekutivisch geprägt ist. Das heißt, wir haben eine Bundesregierung, die da etwas beschlossen hat. Und damit würde ich gerne in eine muntere Steilkurve gehen und das mal überleiten, ob wir nicht ein ganz ähnliches Phänomen haben, Klaus, bei den finanziellen Entscheidungen, die es gerade für die Unterstützung der Ukraine auf EU-Ebene gegeben hat, wo wir auch über nicht nur ganz erhebliche Mittel, sondern über Tabubrüche reden.
Und insofern kommt der Begriff Zeitenwende wieder hinein. Er spielt mindestens eine ebenso große Rolle für die Europäische Union wie für die Bundesregierung. Und ich habe das Gefühl, nach dem, was wir jetzt gerade erörtert haben, und für mich ist es das Schlachten heiliger Kühe. Wir haben über Nord Stream 2 gesprochen, über das 2%-Ziel. Wir könnten über die Waffenlieferungen an die Ukraine von Seiten Deutschlands reden, die als Tabuthema aufgegeben wurden. Wir könnten und werden vielleicht gleich noch über SWIFT reden, wo Deutschland skeptisch war und am Ende eingeknickt ist. Für mich ist das alles ein gewaltiger Befreiungsschlag dieses Bundeskanzlers, der im Konzert der Staats- und Regierungschefs, nicht nur der Europäischen Union, da spielt auch die G7 eine Rolle, das Verhältnis zu den USA, jetzt ganz anders auftreten kann. Und diese so lang anhaltende Kluft zwischen denen, was ich jetzt Sonntagsreden nenne, dem Ruf nach internationaler Verantwortung Deutschlands und den substanziellen Mitteln, die dafür zur Verfügung gestellt wurden, in Verbindung mit Beschränkungen aufgrund historischer Verantwortung, weitgehend fallen gelassen wurden unter dem Eindruck des 24. Februar. Du hast völlig recht, die EU hat mindestens solche Sprünge getan, indem sie Entscheidungen getroffen hat, Waffen zu liefern. Das ist auch binnen weniger Tage nach dem letzten Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs Ende letzter Woche entstanden, wenn man Josep Borrell, dem Außenbeauftragten, glauben darf, der gestern das so klar gemacht hat. Er hat gesagt, die Staats- und Regierungschefs haben sich getroffen und ich hatte den Eindruck, das ist nicht genug. Sogar bei SWIFT war man sich in dem Kreis noch nicht einig. Da hat man gerungen. Ich habe mich am Samstag gefragt, was können wir tun? Habe den Auftrag gegeben, da etwas zu suchen. Und dann kam ein Instrument zum Zuge, das keinen schönen Namen trägt, die Europäische Friedensfazilität. Ein Topf, der im vergangenen Jahr am Haushalt vorbei geformt worden ist, außerhalb des Haushalts von 21 bis 27, 7 Milliarden Euro umfasst. Und aus dem jetzt erstmals Waffenlieferungen an Drittländer in einen offenen Konflikt, in ein Spannungsgebiet geliefert werden sollen.
Und das ist eben nicht nur ein Topf am Haushalt vorbei, sondern damit auch ein Topf am Parlament vorbei. Darüber stimmt das Parlament nicht ab, richtig?
Das ist so. Das kann die Kommission entscheiden. Profiteure dieser Mittel, wie gesagt, den Topf gibt es noch nicht lange, waren bisher Länder, wenn ich mich recht entsinne, wie Mosambik, wie Georgien. Auch Mali hat davon profitiert, in weitaus geringerem Maße wie die 500 Millionen, die jetzt auf den Tisch gelegt werden für die Ukraine. 50 davon für sogenannte nicht tödliche, nicht letale Ausrüstung, Schutzausrüstung, Kraftstoffe und 450 Millionen für letale Ausrüstung. Borrell wird nicht müde, das zu betonen. Wir reden hier über großkalibrige Waffen, über panzerbrechende Waffen. Das ist wirklich eine Wortwahl, die deutlich macht, was dieser 24. Februar verändert hat.
Und dann lasst uns doch kurz noch mal auf SWIFT gucken, auf ein internationales Zahlungssystem, von dem 80% etwa der russischen Banken nun abgeschnitten sind. Und da würde mich besonders interessieren, euer Blick auch wieder auf die deutsche Position, auf Annalena Baerbock, die ja aufgetreten ist, ausgesprochen, ja, in der ihr eigenen Art auch emotional, um ursprünglich genau das abzulehnen, was nachher doch gekommen ist. Wie habt ihr das erlebt?
Ja, das war ja der Auftritt in Brüssel beim Außenministertreffen in Brüssel, als Annalena Baerbock mit dem Hinweis, wenn wir Russland aus SWIFT ausschließen, dann trifft das am Ende mehr die Enkel, die ihre Großmutter in Moskau ein bisschen Geld überweisen will. Das war diese emotionale Note, die sie da eingefügt hat. Die Vorbehalte gegen die SWIFT-Abkopplung Russlands waren in Deutschland immer sehr stark spürbar. Und natürlich, wenn man da genau nachgefragt hat, dann ging es da auch um die deutschen Mittelstands-, um die deutschen Wirtschaftsinteressen und nicht nur Nord Stream, sondern den deutschen Mittelstand in seinem Handel mit Russland. Das spielte eine große Rolle und die Hoffnung war bis zum Schluss, dass man Sanktionsmittel findet, die, wie die Bundesregierung das immer gesagt hat, punktgenauer zuschlagen als die SWIFT-Abkopplung, die man als ein sehr grobes Instrument empfunden hat, mit einer hohen Symbolwirkung, aber viel sozusagen finanziellen Kollateralschaden, wenn man so will. Auch hier scheint es mir aber so zu sein, dass man die Stimmung im Bündnis in der Europäischen Union falsch eingeschätzt hat. Denn das ist ja offenkundig gewesen, dass Deutschland da überrollt worden ist, auch hier in einer Minderheitenposition am Ende gewesen ist, die man so nicht vorausgesehen hat. Möglicherweise mit einem Blick auf die deutsche Innenpolitik, wo ja auch schon sehr früh Friedrich Merz signalisiert hat, dass auch er diese Vorbehalte hat gegen eine pauschale SWIFT-Abkopplung. Jetzt ist es ja so, du hast auch gesagt, das sind 80% der russischen Banken. Russland ist nicht komplett aus dem SWIFT-System draußen. Man hat das so konstruiert, dass Energielieferungen trotzdem bezahlt werden können. Aber man tut sich auch schwer damit. Wir haben das in der Regierungspressekonferenz erlebt, wie schwer sich die zuständigen Ministerien, das Wirtschaftsministerium und das Bundesfinanzministerium damit taten, zu erklären, was nun eigentlich genau getroffen ist und welche Leistungen, welche Finanztransfere auch nach wie vor möglich sind.
Wie hast du das erlebt, Klaus, diesen Umschwung?
Also ich habe Annalena Baerbock verfolgt, als sie gerade dieses Beispiel brachte, dass eine Enkelin ihrer Großmutter keine Zuwendungen mehr finanziell zukommen lassen kann, wenn man das in Totalität bannen würde, dieses SWIFT-System. Das hat gut 24 Stunden, glaube ich, gehalten. Sie hat gleichzeitig fairerweise dazu gesagt, nichts ist vom Tisch. Wir müssen uns das weiter angucken, aber wir müssen hier, auch wenn, ich glaube, sie hat gesagt, das Herz eine andere Sprache spricht und eine deutliche, radikale Entscheidung nahelegt, mit kühlem Verstand diese Dinge analysieren und auf die Folgen achten. Und das machte klar, dass das hier auf dem Tisch bleibt. Ich lese unter anderem von Thomas Kutschka von der FAZ, dass die Ansprache Selenskis im Kreise der EU-Staats- und Regierungschefs eine entscheidende Rolle gespielt haben soll, den Verantwortlichen klarzumachen, um was es hier geht und dass man mit einem Krisenmanagement, das zwar beispiellos ist, aber nicht so radikal wie das, was in den Stunden darauf dann folgte, nicht weiterkommt. Und dann haben wir eben all diese Instrumente erlebt, nicht nur was SWIFT angeht, auch was die Zentralbank angeht. Wir hören ja, ich bin kein Finanzfachmann, dass das das weitaus wirkungsvollere Mittel ist. Es kommt dann auch, finde ich, in all dieser, in diesem Blitztempo, in dem das über die Bühne gegangen ist, zu, sagen wir mal, Ungenauigkeit, zu Unschärfen, etwa wenn Ursula von der Leyen davon gesprochen hatte, wir frieren alle Vermögen ein, der russischen Zentralbank, und ein Borrell sagte, naja, es ist die Hälfte, aber es ist immerhin alles, an das wir herankommen im Kreise der G7-Staaten, oder ich habe eben über die Waffenlieferungen gesprochen, wenn ein Borrell sagt, wir werden auch Kampfflugzeuge liefern in die Ukraine und einen Tag später sagen muss, naja, da kämen wir nicht weit mit, wenn es nur 500 Millionen sind. Wir werden das mit den Kampfflugzeugen natürlich nicht machen. Das muss auf bilateraler Ebene von einem Staat, der über die gleichen Flugzeuge verfügt, wie sie ukrainische Piloten fliegen können, kommen, nicht von der EU. Also vieles ist mit heißer Nadel gestrickt, aber die Absicht ist erkennbar und ich habe im Moment keinen Zweifel daran, dass sich diese harte Linie durchsetzt.
Ja, das werden wir weiter beobachten. Darüber werden wir hier an dieser Stelle auch weiter sprechen. Und wir werden vor allem das, was schon entschieden und in die Wege geleitet ist, auch noch mal einzeln näher angucken. Das wird möglicherweise sogar noch in dieser Woche zum Teil passieren. Vielen Dank für das Interesse. Wir freuen uns weiterhin über Hörerpost an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Vielen Dank.
Tschüss.
Danke, Gudula.
Tschüss. Tschüss, Stefan.